Ja, dem Meer könnte man jetzt noch stundenlang zugucken. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Es ist schön, mal wieder hier zu sein. Ich möchte beginnen mit einer Frage: Wie geht es dir? Es ist gut, wenn wir einander danach immer mal wieder fragen. Wenn wir Interesse zeigen und wenn unser Gegenüber spürt, dass wir wirklich wissen wollen, was los ist, dass wir uns Sorgen machen, dass es uns eben nicht egal ist. Und gerade in dieser Zeit der Pandemie hört man oft die Antwort, naja, es geht den Umständen entsprechend. Und das ist meistens ehrlicher, als wenn einer so ganz schnell sagt, es geht mir gut, um alle weiteren Nachfragen abzuwürgen und nicht hören zu müssen. Ich habe auch schon so geantwortet, es geht mir den Umständen entsprechend, naja, geht so. Und das bedeutet ja eigentlich, dass es im Moment nicht so gut ist, weil die Umstände so kümmerlich sind. Trifft besonders auf die jetzige Zeit zu, aber natürlich auch auf andere Probleme und Dinge, die wir mit uns rumschleppen. Und ich kenne einige, die jetzt gerade in dieser Zeit ziemlich unter den Umständen gelitten haben, die Angst gehabt haben, sich anzustecken und die Angst hatten vor dem, wie es denn weitergeht. Wenn man Nachrichten schaut, dann hört man ja die unterschiedlichsten Experten. Es gibt so viele Informationen, es erschlägt einen fast. Angst davor, was die Zukunft bringt. Und Menschen, die unter den Einschränkungen, die damit einhergingen, auch richtig gelitten haben, denen sie zu schaffen machen. Du, wie geht's dir im Moment? Aber was machst du, wenn du zur Antwort bekommst, du, mir geht's dreckig, ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Was können wir solchen Leuten antworten? Oder vielleicht auch andersrum, wie kann ich selber, wenn ich davon stark betroffen bin, mit dieser Angst umgehen? Wie kann ich das greifen? Wie kann ich damit weitermachen? Im Psalm 50, Vers 15, da schreibt Asaf ein Versprechen Gottes. Und ist ja dieser ganz bekannte Vers. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Gebet, ja, klar. Aber geht das so einfach? Kann ich das meinem Freund anbieten, der so richtig aus der Bahn geworfen ist? Kann ich sagen, bete und dann wird es wieder gut? Hilft das gegen diese ganz reale Angst, die ja da ist, mit der wir umgehen müssen? Oder können wir das Virus wegbeten? Oder ist das nur so ein Rat zum Vertrösten? Opium fürs dumme Volk? Eine fromme Vernebelungstaktik? Sind wir dafür nicht oft viel zu aufgeklärt und abgeklärt? Und um diesen Fragen so ein bisschen nachzugehen, habe ich einen Text ausgesucht. Ihr habt es eben schon gehört, Toni hat es gesagt, den Psalm 86, von dem ich glaube, dass der eigentlich ganz gut zu dieser Fragestellung passt. Es ist ein Klagepsalm, ein Gebet von David, so heißt es in der Überschrift. Und es war so, als ich diesen Psalm ausgesucht hatte und habe gedacht, das ist vielleicht ganz gut, den mal so ein bisschen nachzuarbeiten und zu durchdenken. Während dieser Zeit habe ich zufällig im Radio eine Andacht gehört von Patrick Depohl. Und die Geschichte, die er da erzählt hat, hat eigentlich ganz gut zu diesem Thema gepasst. Und das möchte ich jetzt als Einstieg, diese Worte und Gedanken von ihm einmal vorweg schicken, oder einen Auszug daraus. Da schreibt er, vor ein paar Jahren war ich mit meiner Frau im Senegal und dort bin ich Jesus begegnet. Sie war klein, rundlich, mit weißen Haaren und einem unwiderstehlichen Lächeln. Vor Jahren war sie als katholische Nonne aus Spanien gekommen und hatte ihren Platz im Herzen Senegals in der Nähe von Kaolack gefunden. Wir waren als Botschafter einer Hilfsorganisation unterwegs, mitten im Land fernab der Hauptstadt Dakar, wo man sonst nicht zufällig hinkommt. In Deutschland bedrückt uns ja manchmal der Ärztemangel, die langen Wartezeiten. Dabei gibt es hier eine Ärztin oder einen Arzt pro 207 Einwohner. Im Senegal kommt ein Arzt auf 14.000. Naheliegend, dass die Hilfsorganisation in Kaolack eine Krankenstation förderte. Hier war die Nonne zu Hause und sie führte uns stolz durch die wenigen Räume, verbrachte besonders viel Zeit im Wartezimmer, wo sie sehr vertraulich mit den Kranken sprach, sie berührte, sie tröstete. In der Apotheke der Station fiel unser Blick auf ein Bild. Offensichtlich war darauf die spanische Nonne zu sehen, noch wesentlich jünger, teils mit schwarzem Haar. Aber ihre Augen waren gleich, sie strahlten. Und noch etwas sahen wir auf dem Bild. Zwei kleine, eigentlich viel zu kleine Babys. Sie lagen auf einem Bündel aus Tüchern, halbnackt vor ihr. Wir mussten schlucken. Wir fragten die Nonne und sie erzählte, ziemlich zu Anfang meiner Zeit hier in Kaolack hat man die beiden Frühchen zu uns in die Klinik gebracht. Es bestand nicht viel Hoffnung, dass die Zwillinge es schaffen würden. Nicht hier. Dennoch habe ich gehofft. Ich war entschlossen, alles zu tun, was in meiner Macht steht. Ich wollte keinen aufgeben, der zu mir kommt. Auch diese Winzlinge nicht. Und so habe ich sie gepflegt, so gut ich konnte. Ich wusste nur, ich werde sie nicht aufgeben. Ich habe an ihrer Seite viel gebetet. Einen Moment schwieg die Nonne. Dann sah sie uns in die Augen. Sie strahlte. Die kleine Frau mit diesem wunderbaren, umwerfenden Lachen streckte die Arme so hoch sie nur konnte und sagte, heute sind sie so groß. Diese Frau ist uns nie mehr aus dem Sinn gegangen. Manchmal reden wir darüber, was Gott machen würde, wenn wir ihm unser Bündel Sorgen schenken, trotzig unseren kleinen Glauben geben. Ich glaube ja, dass Gott dasselbe sagt wie die lachende Nonne im Senegal. Ich gebe niemanden auf, der zu mir kommt. Niemanden. Niemals. Ich fand dieses Erlebnis, was der Patrick Depul da beschreibt und auch die Gedanken, die er sich dazu gemacht hat, sehr ergreifend. Und ich glaube auch, dass es ganz hilfreich ist als Kommentar zu diesem Psalm, den ich euch jetzt vorlesen möchte, zu diesem Gebet Davids. Da sagt er, Herr, schenke mir ein offenes Ohr, erhöre mich, denn ich bin arm und von Leid gebeugt. Schütze mein Leben, ich gehöre ja zu dir. Hilf mir, deinem Diener, der auf dich vertraut, du bist doch mein Gott. Hab Erbarmen mit mir, Herr, zu dir rufe ich den ganzen Tag. Erfreue das Herz deines Dieners, denn nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Du, Herr, bist doch gütig und gern bereit zu vergeben, reich an Gnade gegenüber allen, die zu dir rufen. Höre mein Gebet, Herr, achte auf mein lautes Flehen. In meiner Not rufe ich zu dir, denn du wirst mir antworten. Keiner ist wie du, kein anderer Gott gleicht dir, Herr. Und nichts reicht heran an die Werke, die du vollbracht hast. Die Völker, die du geschaffen hast, werden kommen und vor dir niederwerfen, Herr. Entschuldigung. Deinem Namen werden sie Ehre erweisen, denn du bist groß und vollbringst Wunder. Du bist Gott, du allein. Weise mir deinen Weg, Herr. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Ich will dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen danken. Deinen Namen möchte ich ehren für alle Zeit. Denn du hast mir deine Gnade so reich erwiesen und mein Leben den Tiefen des Totenreichs entrissen. Gott, vermessene Menschen treten mir als Feinde entgegen. Eine Rotte gewalttätiger Leute trachtet mir nach dem Leben. Du bist ihnen völlig gleichgültig. Aber du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Du gerätst nicht schnell in Zorn, sondern bist reich an Gnade und Treue. Wende dich mir wieder zu und sei mir gnädig. Verleih deinem Diener deine Kraft und hilf dem Sohn deiner Dienerin. Gib mir ein Zeichen dafür, dass du es gut mit mir meinst. Alle, die mich hassen, sollen es sehen und sich schämen, weil du, Herr, mir geholfen und mich getröstet hast. Ja, es ist ein unverhohlenes Klagegebet, gerichtet an Gott, den Herrn. Natürlich geht es in diesem Text nicht um ein Virus. Aber wir können das sehen und lesen und spüren geradezu, dass David am Ende ist, wenn er sagt, ich bin arm und vom Leid gebeugt. Wenn er ruft, schütze mein Leben. Oder später sagt er es dann ja sogar so, vermessene Menschen treten mir als Feinde entgegen, eine Rotte gewalttätiger Leute trachtet mir nach dem Leben. Bei der Bedrohung geht es um Leib und Leben. Und natürlich zehrt das die letzten Kräfte. Und natürlich raubt das jeglichen Fokus. Und in dieser ausweglosen Situation fleht er Gott um Hilfe an, in diesem Psalmgebet. Vielleicht, habe ich gedacht, ist das gar nicht so viel anders, als wir das heute erleben. Wenn man das liest, dann fällt auch auf, dass David richtig darum fleht und darum ringt, dass Gott ihm zuhört. Er setzt das nicht als selbstverständlich voraus, so wie wir das heute oft tun, wenn wir mit Gott beten. Er ist verzweifelt, er ringt um Gehör und um Hilfe und aus seinen Worten spricht wirklich, dass er es dringend nötig hat. Und er wendet sich ja hier nicht an die Beschwerdestelle, um sein Recht einzufordern, was ihm zusteht, sondern das hier ist anders. Herr, schenke mir ein offenes Ohr, erhöre mich. Schütze mein Leben, ich gehöre ja zu dir. Oder hilf mir, deinem Diener, hab Erbarmen mit mir, Herr, zu dir rufe ich den ganzen Tag. Erfreue das Herz deines Dieners, achte auf mein lautes Flehen. Das sind alles so Auszüge, wo er Gott anfleht, sich ihm zuzuwenden und zuzuhören. Und es wird eben deutlich, wie zwingend seine Not ist. Und entsprechend vehement trägt er das Flehen natürlich auch vor Gott. Er weiß, dass aber Gott an der richtigen Adresse ist, das sagt er hier auch, hilf deinem Diener, der auf dich vertraut. Also das Vertrauen auf Gott hat er. Allein, er weiß auch, dass es keinen Automatismus gibt. Gott ist keine Wunschmaschine, wo man oben die Bitte reinschiebt und unten zieht man aus der Schublade die Lösung heraus. Zack, bumm, fertig. Zudem wird in den Erklärungen zu den Psalmen, da habe ich gelesen, auf einiges oder auf etwas hingewiesen, was ich ganz interessant fand. Und davon möchte ich euch auch mal einen Ausschnitt vorlesen. Jedem Bibelleser fällt auf, dass die meisten alttestamentlichen Texte nicht dem Prinzip des klaren logischen Fortschritts folgen, den wir seit Jahrhunderten im Abendland pflegen. Diese Texte umkreisen vielmehr ihren Gegenstand, was wir als umständlich, unnötig, verdoppelnd und manchmal auch als widersprüchlich empfinden. Das hebräische Denken vollzieht jedoch etwas, was wir als Annäherung bezeichnen können. Dahinter steckt die Grundeinsicht, dass menschliche Sprache, ganz besonders den göttlichen Inhalt, nie angemessen wiedergeben kann. Und das wird eben besonders deutlich bei den poetischen Texten der Psalmen. Und dann heißt es in dieser Erklärung später, der betende Hebräer wird ja von seinem Gott genötigt, das Äußerste aus sich herauszugeben. Und dieses kann er, weil er sich der Unangemessenheit alles menschlichen Reagierens auf Gottes Wirklichkeit bewusst ist, nur mehr als Annäherung darbringen. Der sogenannte Parallelismus Membrorum ist die poetische Urform des menschlichen Stammelns vor Gott. Glasklare Eindeutigkeit und Rationalität in unserem Sinne ist dann nicht möglich. Doch die Wirklichkeit Gottes wird so in angemessener Weise in Sprache gekleidet. Und dann wird erklärt, es gibt also wissenschaftlich betrachtet zwei oder drei Ausprägungen dieses Parallelismus Membrorum. Und zwar die erste Form ist, die Verse der Psalmen bestehen ja oft aus so Zweizeilern. Und die erste Form ist halt, dass die zweite Zeile den Gedanken der ersten einfach nochmal wiederholt. In anderen Worten nochmal dasselbe sagt. Dann gibt es eine zweite Form, dass in der zweiten Zeile der Gedanke fortgeführt wird. Also im ersten wird etwas angerissen und im zweiten wird, ja, wie gesagt, der Gedanke noch weiter ausgebaut. Und es gibt noch eine dritte Form, die auch einen Namen hat, wo in der zweiten Zeile genau der Gegensatz zum ersten gesagt wird, auch um das zu unterstreichen und zu beschreiben. Und diese poetische Form der Sprache finden wir eben auch hier in diesem Psalm 86. Ein Beispiel, im Vers 2 sagt David im ersten Satz, schütze mein Leben, ich gehöre ja zu dir. Und im zweiten, hilf mir, deinem Diener, der auf dich vertraut, du bist doch mein Gott. Also die zweite Zeile wiederholt einfach nur mit anderen Worten genau diesen Gedanken und diese Idee. Und so finden wir in diesem Klagegebet Davids nicht in jedem Vers einen neuen Gedanken, sondern die Not und seine Bitte um Hilfe werden immer wieder formuliert, werden umkreist, um so dem mächtigen Gott in richtiger Art und Weise gegenüberzutreten und in richtiger Art und Weise ihn anzusprechen und ihn zu bitten. Ich fand das ganz hilfreich, das zu verstehen, so wie diese Texte aufgebaut sind. Und trotzdem, wenn man dann diesen Psalm liest, hat man das Gefühl, dass sich im Verlauf des Gebets der Ton ein wenig ändert und der Fokus sich etwas verschiebt. Es beginnt damit, dass nach dem Flehen im Vers 7 eine erste Gewissheit auftaucht. Da sagt David, in meiner Not rufe ich zu dir, denn du wirst mir antworten. Da ist ein Hoffnungsschimmer. Und dann geht diese Veränderung weiter. Mehr und mehr wird dieses Gebet eine Betrachtung des angerufenen Gottes und seiner Eigenschaften. Da sagt er hier im Vers 8, keiner ist wie du, kein anderer Gott gleicht dir, Herr, und nichts reicht heran an die Werke, die du vollbracht hast. Oder im Vers 9, alle Völker, die du geschaffen hast, werden kommen und sich vor dir niederwerfen, Herr. Deinem Namen werden sie Ehre erweisen. Oder Vers 10, denn du bist groß und vollbringst Wunder. Du bist Gott, du allein. Also David wendet sich an Gott. Und zwar nicht so oder in der Art, dass er einfach nur seinen Wunschzettel runterbetet oder seine Not herausschreit und sagt, ich brauche jetzt Hilfe, sondern er spricht mit Gott und man hat das Gefühl, er sieht Gott dabei. Wahrscheinlich hatte Gott auch die Möglichkeit zu sprechen, weil David mal eine Pause gemacht hat, weil David Gott auch zugehört hat, weil er ihn angesehen hat. Und als eine Antwort auf das Flehen kann Gott ihm, David, seine Macht und seine Möglichkeiten aufzeigen und darauf verweisen, was er schon getan hat, wozu er imstande ist. Und auf einmal kommt eine weitere Bitte Davids dazu, die mit der eben beklagten Not überhaupt nichts zu tun hat, im Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Und dann, in anderen Worten nochmal genauso, richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Die Luther-Version dieses Verses ist uns ja noch viel vertrauter. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit, erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Und man kann eigentlich sagen, dass diese neue Bitte aus der Betrachtung Gottes entstanden ist oder geboren ist. Weil Gott so ist, wie er ist, Gott sagt, ich bin der, der ich bin, und weil Gott so ist, wie er ist, möchte David in seiner Nähe bleiben, weil er das erkannt hat. Er möchte auf Gottes Weg gehen. Das ist ganz ähnlich, wie wir das eben im Vers oder im Psalm 139 gehört haben. Also sein Fokus ist von der eigenen Not zu Gott rübergewandert, rübergeschwenkt. Die Perspektive hat sich ein bisschen gedreht. David verspürt tiefe Dankbarkeit gegenüber Gott und er wünscht sich, ihn immer zu ehren. Er lobt Gottes Gnade, die er schon erfahren hat. Und es klingt geradezu neutestamentlich, wenn er hier im Vers 13 sagt, du hast mein Leben den Tiefen des Totenreichs entrissen. Das ist fast genauso wie im Johannes 3, Vers 16, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Genau da wird das ja beschrieben. Daher kennen wir das. Wir können aber auch sehen, mit seinem Wunsch, in Gottes Nähe zu bleiben, ist die ursprüngliche Not noch nicht verschwunden. Noch immer sind da gewalttätige Feinde, die David nach dem Leben trachten. Und noch immer schlägt ihm Hass entgegen. Wenn er hier sagt im Vers 16, wende dich mir wieder zu und sei mir gnädig, dann klingen seine Bitten plötzlich anders, obwohl diese Not und diese Bedrohung noch da ist. Oder im Vers 17, gib mir ein Zeichen dafür, dass du es gut mit mir meinst. Das klingt so ein bisschen so, als wenn er sagen wollte, Hauptsache zwischen uns ist alles in Ordnung. Das ist das Wichtigste. Das klingt aus seinen Worten heraus. Und auch das ist neu, was wir hier lesen am Ende, dieser Wunsch, dass Gottes Hilfe von den Feinden gesehen wird. Und dass sie beschämt werden dadurch, dass sie sehen müssen, dass Gott tatsächlich hilft. Dass dieses Vertrauen, das David auf Gott gesetzt hat, gerechtfertigt war. Sagt er im Vers 17, alle, die mich hassen, sollen es sehen und sich schämen, weil du, Herr, mir geholfen und mich getröstet hast. Gottes Hilfe soll also auch ein Zeugnis für die Feinde sein. Es soll sie eines Besseren belehren. Und dieser Perspektivwechsel, den David hier in seinem Klagegebet vollzieht, den hat er an anderer Stelle schon mal beschrieben. Im Psalm 31 habe ich das gefunden. Da sagt David genauso oder ähnlich, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ich finde, das ist sehr poetisch, aber es trifft auch sehr klar den Kern. Denn im Psalm 31 war es genauso, da beschreibt er in Versen 8 und 9, ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Und ist das nicht genauso, was wir erleben? Da ist diese eine Angst, die mich nicht mehr loslässt. Oder da ist dieses eine Problem, um das meine Gedanken ständig kreisen und mich nicht mehr in Ruhe lässt. Da ist diese große Sorge, die mir quasi die Luft abschnürt, weil mir einfach keine Lösung einfallen will. Weil ich einfach nicht weiß, wie soll es weitergehen? Wie kann es von hier aus einen Schritt nach morgen geben oder in die Zukunft geben? Da ist eben kein weiter Raum mehr. Da ist nur noch Enge. Der Blick nach vorne ist versperrt, es gibt nur noch Starre. Und wie wohltuend ist es da, wenn wir herausgerissen werden aus diesen trüben Gedanken und wenn wir erkennen, dass Gott größer ist als unsere Angst und dass er bereit ist, sie zu tragen und sich uns zuwendet. Wir sitzen dann eher so und starren wie das Kaninchen auf die Schlange und alles steht still. Aber David hat hier diese Starre durchbrochen. Er hat eben den Mut gefasst, sich in seiner Not an Gott zu wenden und Gott seine Hilfe oder abzutrotzen, sie von ihm zu verlangen, von ihm die Hilfe zu erbitten. Interessanterweise hat, während ich hier drüber saß, bei der Vorbereitung, das Wort zum Sonntag, was ich da gesehen habe im Fernsehen, von Lissy Eichert aus Berlin auch ganz gut dazu gepasst. Und auch davon möchte ich ein paar Gedanken vorlesen. Da schreibt sie oder erzählt sie, eigentlich wollte ich nur einen Moment Ruhe haben. Nichts hören von Corona, nicht grübeln, ob ich meine Familie besuchen kann oder wie wir Weihnachten feiern werden. Die Nachbarkirche war offen, ich ging hinein. Und dann das, da steht doch tatsächlich Corona unter einer heiligen Figur. Corona sapientiae timor domini. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, ich bin kein Lateiner. Das heißt, die Krone der Weisheit ist die Gottesfurcht. Und sie schreibt, ich bin irritiert. Gottesfurcht, so ein antiquiertes Wort, sagt heute keiner mehr. Und ich mag es auch nicht besonders. Ich soll doch keine Angst haben vor Gott. Und ich habe auch keine. In der Heiligen Schrift ist viel von Gottesfurcht und von der Ehrfurcht vor Gott die Rede. Und das hat nichts mit Angst oder Unfreiheit zu tun, sondern mit Respekt. Mit Respekt vor einer unendlichen Liebe. Gott ist die Liebe, bezeugt die Bibel. Diese Liebe vertreibt die Furcht. Wer zu Gott du sagen kann, wie zu einem Freund, einer Freundin, der entängstigt sich. Im Du-Sagen schwingen die Gedanken und Gefühle weg von meinem Ich zum größeren Du Gottes. Weg vom ängstlichen Kreisen um mich selbst und meine Sorgen. Deshalb beginne ich mein Gebet oft mit der Frage, was denkst du, Gott? Um zu entdecken, was Gott wichtig ist und wer ich bin, gehe ich gerne in eine Kirche oder in die Natur. Ich suche Abstand vom Alltag, ich staune über die Geheimnisse des Lebens, auch wenn ich so vieles nicht verstehe, ob nun Corona oder all das Leid in der Welt. Ich lerne, die unverfügbare Größe Gottes zu respektieren. Wenn das mal keine mutige Irritation ist, so selbstbestimmt, wie ich gerne sein möchte. Auf das Du Gottes zu hören und nicht gleich zu widersprechen, unterbricht mein Gedankenkarussell, lässt neue Ideen aufblitzen, wendet Angst in Mut und schenkt Weisheit. Die Krone der Weisheit ist die Gottesfurcht. Und ich denke, das, was sie da beschreibt, ist genau die Erkenntnis, bei der David auch gelandet ist, bei seinem Gebet, bei seinem Wenden an Gott und bei seinem Flehen um Hilfe. Wenn er hier Gott im Vers 11 dann bittet, richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte schon mal gehört habt, die wird eigentlich oft gebraucht, darum denke ich, dass ihr sie kennt, wo ein alter Indianer seinem Sohn erklärt, dass im Leben eines jeden Menschen zwei Wölfe kämpfen, ein ständiger Kampf da ist. Und dann erklärt der Vater, der eine Wolf ist böse, er kämpft mit Neid, Eifersucht, Lüge, Arroganz und diesen Dingen. Und der andere Wolf, der Gute, kämpft mit Liebe, Friede, Mitgefühl und so weiter. Und dann nach einer Zeit fragt der Sohn, ja, und welcher Wolf gewinnt in meinem Leben den Kampf am Ende? Und dann antwortet der Vater, der Wolf, den du fütterst. Ich finde das eigentlich ganz, das ist eine tiefe Lebensweisheit in eine griffige Geschichte gepackt, ganz einprägsam. Und um in diesem Bild zu bleiben, wenn es Davids Wunsch ist, Gott in Ehrfurcht zu begegnen. Oder wenn die Lissy Eichert hier betet, was denkst du Gott? Dann füttern sie den guten Wolf und entziehen der Angst und der Sorge das Futter. Das ist zunächst einmal eine willentliche Entscheidung. Also bleibe ich bei meinen Sorgen stehen und ergebe ich mich der jetzigen Situation, weil ich keinen Ausweg weiß? Oder bin ich bereit, mich an jemanden zu wenden, mir Hilfe zu suchen? Das klingt so ein bisschen wie der Psychotrick von der Ratgeberseite einer Illustrierten. So als könnte man sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen mit der richtigen Methode. Aber ich finde, was David hier beschreibt, ist etwas völlig anderes. Seine Eigeninitiative besteht eigentlich nur darin, dass er sich an Gott wendet. Das ist sein Entschluss. Er sagt, so ist die Situation, mir steht das Wasser bis zum Hals und ich will Gott um Hilfe anflehen. Aber was dann passiert im Laufe dieses Gebets, dieser Perspektivwechsel, das ist Gottes Handeln an ihm. Gott zeigt ihm, wie er ist, welche Macht er hat. Und Das ist dann letztlich auch eine Antwort auf Gottes oder auf Davids Flehen, auf Davids Bitte um Hilfe. Gott begegnet David und zeigt ihm seine Macht und seine Liebe und seine Gnade. Und das verändert ihn letztlich. Ich fand das ganz interessant, das habe ich mal gelesen. Martin Luther hat mal auf die Frage, warum man denn überhaupt beten soll, wo Gott doch sowieso schon alles weiß. Ist ja eigentlich eine kluge Frage, habe ich mir auch schon gestellt. Darauf hat er geantwortet, die Antwort lautet, Gott fordert das Gebet nicht, damit wir ihn lehren, was er geben soll, sondern deshalb sollen wir ihn bitten, damit wir erkennen und bekennen, was er uns für Güter gibt und dass er uns noch viel mehr geben will und kann. Also unterrichten wir durch unser Gebet mehr uns selbst als ihn. Denn damit werde ich umgewandelt und lebe nicht wie die Gottlosen, die solches nicht erkennen, noch dafür danken. So wird mein Herz zu ihm bekehrt und erweckt, dass ich ihn lobe, ihm danke und in Nöten bei ihm Zuflucht habe und Hilfe von ihm erwarte. Eigentlich beschreibt Luther da genau dasselbe. Nicht nur, dass Gott sich unserer Not annimmt, ganz konkret, sondern auch, dass er uns im Gebet und in der Hinwendung und in der Ehrfurcht vor ihm verändert. Ich habe ja eingangs die Frage gestellt, wie geht es dir? Antwortest du darauf, es geht den Umständen entsprechend, den Corona-Umständen entsprechend, den Sorgenumständen entsprechend oder auch den Angstumständen entsprechend? Oder kannst du sagen, es geht mir Gottes Güte und seinen Verheißungen entsprechend? So wie David sicher geantwortet hätte nach diesem Gebet, nachdem er den Psalm 86 aufgeschrieben hat, zu Papier gebracht hat. Oder vielleicht nochmal, es geht mir Gottes Güte und seinen Verheißungen entsprechend. Weil es weise ist, Gott ernst zu nehmen. Und weil es weise ist, Gott zu fürchten und ihn zu ehren. Und darum, weil David genau diesen Weg gegangen ist, kann er das nicht mal am Ende, sondern in der Mitte seines Psalms sagen, richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, du kennst uns und wir kennen uns selber ja auch, wenn wir ehrlich sind. Wie oft sind wir eher wie ein Kaninchen, was die Schlange anstarrt oder wie kleine Kinder, die mit dem Problem nicht umgehen können und nicht weiter wissen und erstarren. Und ich danke dir, dass die Bibel voll ist von Beispielen von Menschen, die davon berichten, dass sie anderes erlebt haben. So auch hier David in diesem Psalm, der erlebt hat, dass du nicht sofort alles wegwischst, aber der erlebt hat, dass du einen anderen Blick auf die Dinge hast, der sich unterscheidet von meinem Blick und von meiner Einschätzung der Lage und von meinem Gefühl der Ohnmacht und der Ausweglosigkeit. Und das ist gut, dass wir das immer wieder wissen. Es ist gut, dass wir immer wieder darüber stolpern. Es ist gut, wenn wir immer wieder von Menschen hören, die das mit dir erlebt haben. Und ich danke dir dafür, dass du so bist, dass du so groß bist, dass du so gnädig bist, dass du nicht schnell zum Zorn greifst, sondern dass du reich an Gnade bist und all diese Möglichkeiten und diese Kraft hast. Und dass du gleichzeitig ein Vater bist, der sagt, ich liebe dich. Ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte mit dir meine Zeit verbringen. Es ist unfassbar. Und ich danke dir, dass das eben auch gilt, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Wenn wir in ein Loch fallen und gar nicht mehr an dich denken oder vielleicht alles vergessen, was vorher war. So bist du trotzdem da und wir dürfen uns an dich wenden. Und es ist auch gut, denke ich immer wieder, dass du uns als Gemeinde zusammenstellst, dass wir uns gemeinsam erinnern können, dass wir uns gemeinsam auf diesen Weg begeben können. Wenn es der eine nicht schafft und sieht, dann ist der andere da, der unterstützen kann, der helfen kann. Und du bist so gut zu uns und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich kümmerst. Amen.